Ja, liebe Geschwister im Herrn, heute Morgen haben wir ein, denke ich, sehr wichtiges Thema, das im Wort Gottes auch immer wieder behandelt wird, nämlich die Gottesfurcht als eine lebenswichtige geistliche Tugend in der Endzeit. Ja, wir leben in den letzten Zeiten, das ist uns bewusst, und wir haben uns auch in diesen Tagen daran erinnert, dass die Endzeit eine besondere Zeit ist, die Zeit vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, dass sie gekennzeichnet ist, man kann das ganz allgemein sagen, von einer Ausreifung des Bösen in dieser Welt, aber auch in der Gemeinde reift Verführung und Abfall und verkehrte Tendenzen aus. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand, die Liebe erkaltet bei vielen. Das sind diese ernsten Aussagen, die wir über die Endzeit in Gottes heiligem Wort lesen. Es ist also eine Zeit, in der letztlich auch immer mehr die Sünde der Menschen zu einem Höhepunkt kommt. Und wenn dieser Höhepunkt erreicht ist, dann greift Gott vom Himmel her ein mit Gericht. Dann wird die Gemeinde entrückt und zum Herrn gebracht und dann wird das Gericht und der Zorn Gottes über die Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit dieser Welt, auch der religiösen Welt, der Namenschristenheit, der pure Babylon, sich entladen. Und wir leben in den Tagen, in denen wir auf diesen Höhepunkt hinleben, in der alle Dinge sozusagen sich entwickeln hin auf diesen einen Punkt, wo dann der Herr Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird und wo das Gericht Gottes diese Welle der Gottlosigkeit bricht und beendet. Und deswegen ist das Thema Gottesfurcht so wichtig. Ich möchte mal aus dem Psalm 36 ein interessantes Wort lesen. Psalm 36, Vers 2. Da lesen wir: Ein Urteil über die Abtrünnigkeit des Gottlosen kommt aus der Tiefe meines Herzens. Die Gottesfurcht gilt nichts vor seinen Augen. Also in der Endzeit, wo die Menschen sich immer weiter gegen Gott auflehnen, da wird die Gottesfurcht nichts gelten. Sie wird verleugnet werden. Sie wird vernachlässigt. Der Teufel versucht, jeden Rest von Gottesfurcht aus den Herzen der Menschen zu stehlen und sie dreist und frech und frevelhaft zu machen. Und es gelingt auch bei den sündigen Menschen in einem erschreckenden Ausmaß. Für uns aber ist das ein Anlass, uns umso mehr auf diese ganz wesentliche Tugend der Gottesfurcht zu besinnen. Das, was der Feind auch uns rauben will, das, was eine moderne, vom Christus abgefallene Christenheit immer mehr verleugnet, die Ehrfurcht vor dem heiligen Gott, das sollte uns als wahren Gläubigen umso wichtiger werden in dieser Zeit. Und wir wollen uns einfach an ein paar Bibelworte erinnern, die uns deutlich machen, dass eben Gott ein ehrfurchtgebietender Gott ist, ein heiliger Gott, vor dem zu fürchten eine geistliche Tugend ist, etwas ganz Wichtiges. Und da wollen wir mal lesen aus dem 5. Buch Mose, 10. Kapitel, die Verse 17 und auch folgende Verse. Da lesen wir: Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der Waise und der Witwe Recht schafft und den Fremdling lieb hat, sodass er ihm Speise und Kleidung gibt. Vers 20: Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten, ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhängen und bei seinem Namen schwören. Ja, also Gott ist ehrfurchtgebietend. Vom Neuen Testament her wissen wir, ein gläubiger Christ, der Versöhnung hat in dem Blut Jesu Christi, der weiß um die Vergebung seiner Sünden. Er braucht keine Angst vor Gott zu haben. Aber Furcht Gottes ist etwas anderes als Angst vor dem Zorngericht. Furcht Gottes für die wahren Gläubigen bedeutet, dass wir die Majestät, die Allmacht, die Allwissenheit, die Größe, die wunderwirkende Macht Gottes recht erkennen, dass wir erkennen, wie gering wir vor seinem Angesicht sind und dass wir Ehrfurcht haben vor diesem heiligen Gott. Und es bleibt bestehen, auch für die Kinder Gottes im Neuen Testament. Wir haben Versöhnung mit Gott, wenn wir an den Herrn Jesus geglaubt haben. Wir haben eine wunderbare Stellung als Kinder Gottes, dass wir sagen dürfen, aber lieber Vater. Aber das berechtigt uns nicht, die Gottesfurcht zu vergessen oder nachlässig zu werden in der Gottesfurcht. Vielleicht lesen wir da einmal auch gerade im ersten Petrusbrief ein ganz interessantes Wort, das das uns deutlich macht. 1. Petrus 1. Und dieses Wort spricht zu den Kindern Gottes, zu denen, die aus Gnade nahegebracht worden sind an das Herz Gottes des himmlischen Vaters, die Geliebte und Heilige und Gerechte vor Gott sind. Wir lesen 1. Petrus 1 ab Vers 14. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Also hier finden wir es ganz deutlich. Auch wenn wir keine Angst mehr haben müssen vor dem Zorngericht Gottes, wenn wir voller Zuversicht sagen dürfen, wir rühmen uns Gottes, wie das der Apostel Paulus in Römer 5 sagt, dann haben wir dennoch die Ehrfurcht vor unserem Gott zu bewahren. Denn unser Gott ist größer als wir. Er ist heilig. Er ist höher als wir. Und die Tendenz des sündigen Menschen ist es, sich selbst groß zu machen und Gott immer kleiner zu machen. Die Tendenz der modernen, abgefallenen Christenheit ist, den heiligen Gott zu einem Kumpel zu machen, zu einem Freund, der nur noch Ja sagt und alles absegnet, was der Mensch so gerne plant und so gerne zu seiner Selbstverwirklichung tut. Und das ist ein falscher Gott. Das ist nicht der Gott der Bibel, der sich geoffenbart hat in seinem heiligen Wort. Und das müssen wir wissen. Und deswegen ist die Ehrfurcht vor Gott so wichtig für unser heutiges Glaubensleben, damit wir nicht uns irreführen lassen. Und deswegen gilt auch heute noch, was eben in Sprüche 1, Vers 7 als das Fundament jedes Glaubens und jeder Beziehung zu Gott genannt wird. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir das uns bewusst machen. Das ist das Fundament. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das ist mir mal so bewusst geworden, als ich aus der charismatischen Verführung aufgewacht bin. Ja, wenn das so ist, dann habe ich ja den Gott der Bibel noch gar nicht so richtig erkannt. Also eine Gotteserkenntnis ohne Ehrfurcht vor den Herrn ist keine echte und gesunde Gotteserkenntnis. Die Furcht des Herrn ist etwas, was zu den Grundlagen des Evangeliums, zu den Grundlagen unseres Glaubens gehört. Wenn wir diese Gottesfurcht nicht haben, dann stimmt etwas nicht mit unserem Glauben. So wichtig ist es. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und deswegen ist der Teufel bemüht in der heutigen Zeit, diese Ehrfurcht vor Gott wegzustehlen. Er tut es durch viele falsche Prediger, die eben Gott praktisch so darstellen, als würde er Sünde tolerieren, als wäre er nachsichtig, als würde er sein Wort gar nicht so ernst nehmen und wir müssten es auch nicht so ernst nehmen. Und es sind ganz gefährliche Lügen. Das ist ein Betrug des Teufels an den Gläubigen, wenn ein solches Bild von Gott gezeichnet wird. Gott ist heilig und ehrfurchtgebietend und wir haben ihn zu fürchten. Das bedeutet, dass wir wirklich auch erkennen, dass es schlimme und schwere Folgen hat, wenn wir mit der Sünde spielen, wenn wir in der Sünde leben. Das können wir nicht tun, wenn wir Gott erkannt haben, so wie er wirklich ist. Und heute diese ehrfurchtslose, gottlose Namenschristenheit, sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie ein lockeres und lässiges Verhältnis zur Sünde hat. Ja, da kann man dann unverheiratet zusammenleben und kann den Segen Gottes für seine Beziehung erbitten. Und das ist grausamer Betrug. Da ist etwas völlig schiefgelaufen, wenn Menschen so dreist und verkehrt reagieren können. Da haben sie dieses Fundament gar nicht erkannt, nämlich die Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Vielleicht lesen wir auch noch mal aus dem Psalm 89 einen Vers. Wir können bei weitem nicht alle die Verse anführen, die von der Furcht Gottes handeln. Ich habe ein ganzes Buch geschrieben, Gottesfurcht. Und da sind viele, viele Bibelverse aus dem Alten und Neuen Testament darin. Das können wir hier nur ganz kurz anschneiden. Aber Psalm 89, Vers 8 heißt es, Gott ist sehr gefürchtet im Kreis der Heiligen und furchtgebietend über alle um ihn her. Also wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir nahe bei Gott sind, dann wächst unsere Gottesfurcht. Nicht, dass sie geringer wird. Und es ist kein Widerspruch zwischen dem kindlichen Zutrauen, ich habe Frieden mit Gott durch das Blut Jesu Christi, ich darf Gott nahen, zuversichtlich im Wissen um meine Vergebung und dennoch bleibt er der Ehrfurchtgebietende. Und das sollte sich uns einprägen. Ja, der Teufel geht so weit, dass er sogar in den modernen Bibelübertragungen wie Hoffnung für alle und Gute Nachricht und wie sie so alle heißen, dass er dort das Wort Gottesfurcht völlig weggestrichen hat aus diesen verfälschten Scheinbibeln, Pseudobibeln, die gar keine wirklichen Bibeln mehr sind. Dort steht nicht mehr Gottesfurcht, sondern steht, man soll Gott ehren oder Gott lieben. Aber das ist nicht gemeint. In der Bibel ist sowohl im Alten als auch im Neuen Testament dieses Wort ganz deutlich Furcht. Nicht lieben oder ehren, sondern fürchten. Und wenn das der Heilige Geist so inspiriert und so gesagt hat, dann darf das kein Bibelübersetzer, Bibelverfälscher einfach umändern in einen anderen Begriff. Was damit letztlich passiert, ist, dass die Gottesfurcht aus dem Bewusstsein der modernen Christen möglichst verdrängt werden soll. Und das ist Verführung. Ja? Wir dürfen, wir sollen Ehrfurcht haben vor dem lebendigen Gott. Und im Neuen Testament gibt es noch einen Begriff, den haben wir in der Schlachterbibel ganz bewusst auch mit Gottesfurcht übersetzt. In älteren Übersetzungen steht da oft Gottseligkeit oder Frömmigkeit. Und der ist eben auch ein Schlüsselbegriff eigentlich für das Neue Testament, für die Gläubigen, dass wir der Gottesfurcht nachjagen sollen. Das Wort, das da steht, heißt eigentlich rechte Furcht, rechte Scheu, rechte Verehrung Gottes. Und der Begriff Gottseligkeit ist da ein bisschen, führt da ein bisschen in eine falsche Richtung. Also ich habe da früher immer gedacht, das ist irgendein glückliches Gefühl, das man in der Andacht oder im Gebet hat. Aber in Wirklichkeit steht hier eigentlich der Begriff für Gottesfurcht, Gottesverehrung. Und wenn wir das einmal so lesen, dann wollen wir mal gerade in 1. Timotheus 4 aufschlagen, dann sehen wir, dass im Neuen Testament diese Gottesfurcht auch eine sehr wichtige Rolle spielt. 1. Timotheusbrief ist ja auch ein Brief, der an die Gläubigen, der in der Endzeit besondere Botschaften hat. Und dort wird immer wieder gewarnt vor der Verführung in der letzten Zeit. Und das, was Gottes Geist uns als Antwort auf die Verführung gibt, ist genau dass wir die Gottesfurcht pflegen und die Gottesfurcht üben sollen. Da lesen wir also ab Vers 6 in 1. Timotheus 4. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht ist aber für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Und dann noch einmal im 6. Kapitel finden wir auch noch einmal diese Gottesfurcht erwähnt. Auf der einen Seite sehen wir, dass Gottesfurcht ein Maßstab ist, um falsche Lehren zu durchschauen. 1. Timotheus 6, Vers 3. Ganz interessant. Da heißt es, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts. Also ein Kennzeichen der Irrlehrer ist, dass sie eine Lehre bringen, die nicht der Gottesfurcht entspricht. Die Gottesfurcht ist sozusagen der Maßstab, der Prüfstein, ob eine Lehre gesund ist oder nicht. Das ist interessant. Ja? So wichtig ist die Gottesfurcht, gerade in der Endzeit. Und dann nachher lesen wir eben unnütze Streitgespräche, Vers 5, von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Und dann kommt eine Warnung vor der Geldgier. Und dann lesen wir in Vers 11, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Also der Geist Gottes gibt uns hier den dringenden Ratschlag, gerade für die Endzeit, jage nach der Gottesfurcht und nach anderen geistlichen Tugenden. Setze Kraft und Energie ein. Bete darum, dass du in der Gottesfurcht zunimmst, weil sie eine ganz wichtige Eigenschaft ist, die uns einen Schutz bietet in der Endzeit. Ein Schutz vor Verführung und Bösem. Und eine Stelle, die auch ganz wichtig ist für unsere Endzeitsituation, die finden wir im Titusbrief, Titus 2. Da lesen wir ab Vers 11 auch über Gottesfurcht und über unseren Weg in dieser letzten Zeit. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, sagt der Apostel Paulus, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das ist ganz interessant. Die modernen Verführungsprediger, die sagen, die Gnade Gottes gibt dir einen Freifahrtschein, locker und in Sünde zu leben. Die Gnade Gottes gibt dir die Freiheit, weltförmig zu sein und deine eigenen Lüste und Begierden so richtig auszuleben. Das ist eine Verführung. Das ist eine falsche Lehre. Das Christentum des breiten Weges, so habe ich das einmal genannt. Und was sagt die Bibel? Was sagt Gottes Geist? Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht. Die wahre Gnade Gottes bewirkt, dass ein Gläubiger besonnen und ehrfürchtig vor Gott lebt. Sie bewirkt gerade, dass wir die Sünde meiden, dass wir die weltlichen Begierden nicht ausleben, sondern verleugnen. Die Gnade Gottes lehrt und unterweist und erzieht uns in einer Weise, dass wir immer mehr Christusähnlich werden in einer Welt, die immer gottloser und gesetzloser wird. Sie heiligt uns, die wahre Gnade. Sie ist kein Freifahrtschein für Sünde und ein lockeres Leben. Das ist eine große Irrlehre, die heute eben bei den Evangelikalen in der modernen Christenheit überall verbreitet wird. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Es ist interessant, für Gottlosigkeit steht hier genau das Gegenwort zu Gottesfurcht. Gottesfurcht heißt rechte Verehrung und Scheu vor Gott, und Gottlosigkeit ist ausgedrückt im Griechischen mit einem Fehlen von Scheu und Verehrung von Gott. Also die Gottlosen sind solche, die keine Gottesfurcht haben. Wir haben das ja beim Psalm 36 gelesen. Ja? Die Gottlosen sind solche, die sagen, ja, Gott ist da im Himmel, aber ich kann hier machen, was ich will. Gott wird das schon absegnen, er wird nicht richten, er wird da gar nicht drauf schauen. Ich kann ganz ungestört mein falsches Leben leben, so wie es mir passt. Und das ist der große Irrtum. Einmal werden diese ganzen Gottlosen mit Schrecken vor dem Angesicht des heiligen Gottes stehen, der sie richten wird, der sie verurteilen wird. Und dann werden sie nichts antworten können auf die gerechte Anklage Gottes im Gericht. Ja? Also der Gottlose sagt, es gibt keinen Gott, es gibt kein Gericht. Und letztlich rühmt er sich einer falschen Gnade, einer falschen Freiheit. Und genau das tut derjenige nicht, der wirklich die rettende Gnade Gottes erfahren hat. Er weiß, dass Gott ihn mit einem teuren Preis für sich erkauft hat, errettet hat aus dem Sumpf der Sünde und aus dem Tod. Nicht damit er weiter in Sünde und in Weltförmigkeit lebt, sondern damit er besonnen und gerecht und gottesfürchtig für den Herrn Jesus lebt in der jetzigen Weltzeit. Besonnen, das heißt nüchtern, ehrfürchtig, ohne zu spielen mit den Lüsten und den Verlockungsangeboten dieser Welt. Gerecht, das bedeutet, dass wir die Gebote Gottes halten, dass wir bestrebt sind, den Willen Gottes zu tun und nicht unseren Eigenwillen. Wir wissen alle, dass wir das nie perfekt schaffen, dass wir nicht immer und ständig alle Gebote halten, aber der wahre Gläubige hat das Bedürfnis, das Verlangen, die Gebote Gottes zu halten und gerecht zu leben. Und wenn das da gar nicht da ist bei Leuten, die sich Christen nennen, dann ist die Frage, sind sie überhaupt wiedergeboren? Sind sie überhaupt echt? Ja, und dann steht hier, wir sollen gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das heißt, wir sollen immer bedenken, dass der lebendige Gott zusieht bei dem, was wir tun. Wisst ihr, Gottesfurcht ist nicht irgendeine abstrakte Theorie, sondern Gottesfurcht ist etwas sehr Praktisches. Gottesfurcht bedeutet zum Beispiel, dass ich weiß, wenn ich vielleicht vor einem Computer bin und in Versuchung bin, mir manche ungute Bilder anzuschauen, dass vielleicht kein Mensch zuschaut, aber Gott sieht zu. Und deswegen lasse ich das. Das ist Gottesfurcht. Gottesfurcht ist, wenn zum Beispiel in der Abteilung im Betrieb vielleicht der Meister weggeht und dann alle Arbeiter anfangen, einen Gang runterzuschalten und erstmal die Maschine ausstellen und sich einen Kaffee rauslassen und ein Schwärz machen, dass dann der gläubige Christ weiterarbeitet und nicht einfach illegal Pause macht. Warum? Weil sein Vorgesetzter, sein Herr schaut zu, auch wenn der Meister nicht zuschaut. Ja, das ist Gottesfurcht. Etwas ganz Praktisches, dass ich mich allezeit so verhalte, dass ich vor dem Angesicht des lebendigen Gottes wohlgefällig bin und dass ich weiß, Gott schaut, Gott sieht die Dinge und dass ich auch weiß, es hat Folgen. Ja, der Gottesfürchtige weiß, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ich kann nicht einfach sündigen und verkehrte Dinge tun und denken, Gott schaut schon nicht hin, wird schon nichts passieren. Ja, das ist eine Haltung, die die Gottesfurcht verleugnet. Also Gottesfurcht zeigt sich in unserem Herzen, aber wir lesen hier im Titusbrief, Gottesfurcht muss sich auch in unserem Leben, in unserem praktischen Lebenswandel zeigen. Sonst stimmt was nicht. Ja? Also die Bibel sagt, wir sollen besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Und dann sagt sie weiter, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Der Gottesfürchtige hat ein Ziel vor Augen. Der Gottesfürchtige weiß, einmal wird der Herr Jesus erscheinen in Herrlichkeit und er wird mich zu sich holen, in die Himmelsherrlichkeit. Und dann werde ich diesen Leib der Sünde ablegen dürfen und ich werde einen Herrlichkeitsleib empfangen und der Herr bringt mich in den Himmel. Und die Bibel sagt, alle, die diese Hoffnung haben, die reinigen sich, gleich wie jener rein ist. Ja? Eine solche Hoffnung bewirkt, dass wir gerade nicht in dieser Welt uns irgendwelche Eskapaden erlauben und irgendwelche sündigen Dinge tun, sondern diese Hoffnung führt uns dazu, dass wir eben die Sünde meiden und dass wir bestrebt sind, unserem Herrn zu gefallen. Auch in dem Wissen, und das gehört auch zur Gottesfurcht, dass auch jeder Gläubige einmal Rechenschaft abgeben wird vor dem Richterstuhl des Christus über alle seine Taten. Dass das alles noch einmal offenbar wird, was heute vielleicht verborgen ist vor den Augen der Menschen. Ja, dann wird es vor dem Preisrichterstuhl des Christus offenbar werden und dann wird der Herr Tadel oder Lohn oder Lob aussprechen, je nachdem. Und wenn ihr mal die Schriften des Apostels Paulus studiert, er hatte diesen Richterstuhl des Christus und diesen Tag des Christus immer vor Augen. Immer wieder in seinem Dienst sagt er, ich diene dem Herrn so, dass ich an diesem Tag einmal Lob empfange von meinem Herrn. Das ist mein Wunsch und mein Ziel. Ja? Und der Gottesfürchtige weiß, die Dinge, die ich jetzt tue, die werden später einmal offenbar werden und beurteilt werden von dem Herrn Jesus. Also dann lasse ich doch all das, was den Herrn betrübt, von vornherein bleiben und tue die Dinge, von denen ich weiß, dafür werde ich einmal Lohn und Lob empfangen. Ja, so hat der Gottesfürchtige eine Himmelsperspektive. Und der Christ, der nicht gottesfürchtig ist, der sagt sich, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ja, das ist so ein Zeichen für ein falsches Christentum und für ein Fehlen von Gottesfurcht, dass man sagt, ja, hier in dieser Zeit muss ich doch alles mitnehmen, was die Welt so bietet. Wie traurig und töricht ist ein solches Denken. Ja? Das wird keine gute Frucht bringen vor Gott. Und letztlich wird es den, der so lebt, von dem Heil ausschließen, wenn jemand nach einem solchen Grundsatz lebt. Ja? Sondern wenn wir wirklich uns bekehrt haben, dann wissen wir, wir leben jetzt für den Herrn Jesus. Wir leben für den Himmel, für die Ewigkeit. Und hier auf der Erde sind wir Außenseiter und Fremdlinge. Wir wollen uns nicht mit dem Sündenschlamm dieser Welt beschmutzen. Das ist das Zeichen von lebendiger Gottesfurcht. Und wir wissen auch, der Herr Jesus hat mich mit einem kostbaren, teuren Preis erlöst von aller Gesetzlosigkeit. Also ich kann nicht einfach Gottes Gebote brechen, wenn ich ein Erlöster bin. Ja, da lade ich Schuld auf mich. Das muss mir doch in meinem Gewissen zur Last werden. Und dann muss ich es bereinigen, bekennen und lassen, wenn ich gottesfürchtig bin. Und so ist also Gottesfurcht etwas ganz Praktisches in unserem Leben. Und es ist ein großer Schutz. Denn die Zeit, in der wir leben, und das zeigt zum Beispiel der 2. Thessalonicher Brief, das ist eine Zeit der Gottlosigkeit und der Gesetzlosigkeit, wo in der Welt und in der falschen Christenheit die Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit immer mehr zunehmen. Vielleicht lesen wir mal gerade aus 2. Thessalonicher 2 etwas von dem Geist dieser Endzeit. Da sagt der Apostel Paulus, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch, der Sündige, offenbart werden, der Sohn des Verderbens, ist also der Antichrist, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit, bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern die Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also das beschreibt den Höhepunkt der Endzeit. Das beschreibt die Phase, wo die Gemeinde entrückt ist, denn die Gemeinde und der Heilige Geist in der Gemeinde sind das, was zurückhält, dass die Gottlosigkeit und der Antichrist so richtig offenbar wird. Solange also die Gläubigen auf der Erde sind mit ihren Gebeten, mit ihrem heiligen Wandel, kann dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit nicht zum Höhepunkt kommen. Wir werden entrückt sein, bis dieser Antichristus offenbar wird. Aber wir leben in der vorantichristlichen Zeit. Und diese Einflüsse der Gesetzlosigkeit, die dringen in unserer Welt, in der Gesellschaft um uns herum immer stärker durch. Ich denke, wir beobachten das alle, wie selbst die elementarsten Schöpfungsordnungen Gottes aufgelöst werden. Dass man sagt, ja, man muss selber entscheiden, ob man jetzt Mann oder Frau ist oder irgendwas dazwischen oder mal dies und mal jenes. Wisst ihr, was da passiert? Das ist Frevel. Das ist die Auflösung der Fundamente von Gottes Schöpfungsordnung. Und das ist auch etwas, was das Zorngericht Gottes über diese Welt und Gesellschaft bringen wird. Ein solcher Kurs. Aber wir müssen daraus lernen, dass eben der Satan versucht, alle göttlichen Maßstäbe und Gebote zu relativieren und einzuebnen und niederzureißen. Und gerade in einer solchen Situation müssen wir umso mehr in Gottesfurcht leben. Denn die Gottesfurcht ist unser Schutz, dass wir uns von diesem verderblichen Geist nicht anstecken lassen. Wisst ihr, die Gottlosen, die liberalen, abgefallenen Christen, auch in der evangelischen Allianz, die Evangelikalen, die entlarven sich immer mehr, dass sie gar nicht wirklich echt den Herrn fürchten und ihm nachfolgen, indem sie alle Elemente dieser Gottlosigkeit mitmachen. Die Evangelikalen haben den Feminismus angenommen und die Irrlehren des Feminismus und haben gesagt, wir wollen die Frau auch als Leiterin und Predigerin in der Gemeinde haben. Und jetzt kommt die nächste Sache. Die Welt und die verweltlichte Kirche sagt, wir wollen Homosexuelle annehmen als Pfarrer und als Prediger und als Vorbilder der Gemeinde. Und jetzt kommen die Evangelikalen und bei ihnen wird es innerhalb der nächsten paar Jahre ganz genauso sein, dass sie diese Dinge anerkennen, die Gottes Wort ganz klar als Sünde verurteilen. Und da merken wir etwas, dass nämlich einfach die Gesetzlosigkeit sich auch in der Gemeinde unter denen, die sich Christen nennen, immer mehr ausbreitet. Und was ist der Schutz gegen Gesetzlosigkeit? Das ist die Ehrfurcht vor Gott und seinen Geboten. Dass ich weiß, ich kann mit Gott nicht spielen. Das, was Gott gesagt hat, das gilt ewig. Das ist unveränderlich. Und jeder, der das Wort Gottes bricht und auflöst und verdreht, wird einmal ein schlimmes Gericht von Gott empfangen. Ganz klare Sache. Ja? Und von daher gesehen ist also Gottesfurcht der einzige Schutz vor diesen Verführungsmächten der Ungerechtigkeit, von denen hier die Rede ist. Je näher wir der antichristlichen Zeit kommen, desto stärker werden diese Verführungsmächte in der Gesellschaft und unter den abgefallenen Christen wirksam werden. Und wir? Wir brauchen nicht meinen, dass diese Verführung zur Gesetzlosigkeit vor unseren Reihen Halt macht oder dass wir automatisch davon ausgenommen sind, sondern dieser Geist der Gesetzlosigkeit klopft an unsere Herzen und er will auch uns verführen. Und es liegt an uns, dass wir das ganz entschieden zurückweisen und sagen, ich will meinen Gott fürchten, ich will ihm dienen und gehorchen, ich will in Ehrfurcht an seinem Wort, an seinen ewigen Worten festhalten. Wir erinnern uns, der Herr Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Ja, dann können wir es auch nicht auflösen. Dann können wir es nicht preisgeben, sondern wir werden daran festhalten, auch wenn die abgefallenen Christen uns deswegen lästern und uns deswegen angreifen. Und das wird mehr und mehr kommen, dass die Gottesfürchtigen in der Endzeit immer mehr verfolgt werden und angegriffen werden von dieser gottlosen Namenschristenheit. Und das möchte ich vielleicht doch auch noch einmal mit uns lesen, dieses Porträt dieser gottlosen Namenschristenheit der Endzeit. Und zwar finden wir das in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Das sind also die modernen Christen, die man zum Teil eben in der evangelischen Landeskirche findet, aber auch unter den Evangelikalen vielfach schon, die letztlich ein gesetzloses, gottloses Christentum des breiten Weges verkündigen. Und da lesen wir 2. Timotheus 3, ab Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Wenn wir in diese moderne Christenheit hineinschauen, dann stellen wir erschreckt fest, wie genau dieses Porträt, diese prophetische Schilderung heute zutrifft und heute Wirklichkeit ist in vielen Kreisen, die sich christlich nennen. Das sind Leute, die haben einen äußeren Schein von Gottesfurcht, die sagen, ich glaube auch, ich bin auch Christ. Aber es fehlt die Kraft des Heiligen Geistes, es fehlt die Wiedergeburt und es fehlt die Gottesfurcht. Sie haben nur einen äußeren Schein, eine Fassade von Gottesfurcht, aber die Substanz fehlt, es ist nicht echt, es wird nicht ausgelebt. Und das ist eine ganz große Gefahr in der letzten Zeit. Und was wird von diesen falschen, gesetzlosen Christen gesagt? Es wird gesagt, sie werden sich selbst lieben. Und das ist eine der Grundlagen der letzten Zeit, der ausreifenden Endzeit, dass der Mensch sich selber immer größer macht, sich selber immer mehr in den Mittelpunkt stellt und Christus aus dem Mittelpunkt verdrängt, in seinem persönlichen Leben und auch in der Gemeinde. Im persönlichen Leben ist es so, dass Selbstverwirklichung immer mehr das Ziel der falschen modernen Christen ist. Ja, und was muss unser Ziel sein, wenn wir dem Herrn Jesus echt nachfolgen? Nun, die Bibel sagt Selbstverleugnung. Und das ist das genaue Gegenteil von Selbstverwirklichung. Wer mir nachfolgen will, nicht der verwirkliche sich selbst, sondern der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, als biblischer, gottesfürchtiger Christ lebe ich als einer, der sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und meinen Lüsten und Begierden gestorben. Ich bin der Welt gestorben und die Welt ist mir gestorben. Das sagt der Apostel Paulus. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist echtes Christentum. Und das falsche Christentum sagt, ich bin das Zentrum der Welt und Gott und Christus muss mir dienen, meinem Wohlbefinden. Und wenn er das tut, ist gut und wenn nicht, dann bin ich böse mit ihm. Ja? Es gibt diese modernen Christen, die sagen, ja, du musst Gott vergeben, wenn er dir was Unrechtes getan hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Vorstellung, ich muss Gott etwas vergeben, anstatt dass ich erkenne, dass ich voller Schuld bin vor Gott, da merkt man, da ist der Mensch auf dem Thron und Gott auf der Anklagebank. Und das ist dieses falsche moderne Christentum, wo dann den Leuten gesagt wird, stell dich jeden Morgen vor den Spiegel und sag dir selber, wie toll du bist. So steht es in den modernen amerikanischen pseudochristlichen Büchern. Und das ist die Verleugnung der Gottesfurcht. Der Mensch kommt auf den Thron. Und genau das ist eben die Folge dieses falschen Einstellungs. Sie werden sich selbst lieben. Und dann ist es klar, dass sie überheblich sind. Es ist klar, dass sie den Eltern ungehorsam sind. Der Geist der Gesetzlosigkeit fängt in der Familie an mit Ungehorsam gegenüber den Eltern. Dass man die Eltern nicht mehr ehrt, die Älteren, die Ältesten nicht mehr ehrt und respektiert. Ihr Lieben, das ist ein endzeitlicher Geist und der hat leider auch unter vielen Gläubigen schon ein Stück Einfluss gewonnen. Man lebt undankbar. Man hat ja alle möglichen Ansprüche gegen Gott und Gott muss sie doch erfüllen. Und wenn nicht, dann wird man ärgerlich. Und man lebt unheilig, weltförmig. Und dann heißt es eben auch, unbeherrscht, keine Selbstbeherrschung. Man liebt das Vergnügen mehr als Gott. Wie viele Christen, die sich Christen nennen, leben mit Rock- und Popmusik, mit Vergnügungen. Sie spielen irgendwelche Computerspiele stundenlang. Sie drehen sich nur um ihr eigenes Ego. Sie dienen nicht mehr in der Gemeinde. Sie üben keine Zucht mehr. Und das soll Christentum sein? Christusnachfolge? Aber dieser Geist greift um sich. Wisst ihr, diese Eigenschaften dieser christuslosen Namenschristenheit sind uns nicht geschrieben, dass wir uns aufregen über die abgefallenen Namenschristen, sondern sie sind von Gottes Geist hier hineingeschrieben worden, weil wir als Kinder Gottes in Gefahr sind, von diesem Geist angesteckt zu werden. Ja? Die Einflüsse spürt jeder von uns. Bei den Frauen der Geist des Feminismus, der Selbstbestimmung, dass man nicht mehr die biblische Unterordnung so ernst nimmt. Und bei den Männern auch die Selbstverwirklichung, dass man sich aus der Verantwortung als Haupt der Familie drückt, dass man lieber seinen Hobbys nachgeht und sich Vergnügen verschafft, anstatt die Pflicht zu tun und sich zu verleugnen und sich hinzugeben für die Familie und für den Herrn und für den Dienst in der Gemeinde. Das ist dieser moderne Geist und der beeinflusst auch uns. Deswegen steht diese Warnung hier drin. Ja, also diese gesetzlose Namenschristenheit ist ein Verführungseinfluss, der ganz sicher auch noch weiter zunehmen wird. Und wir persönlich müssen uns da klar abgrenzen. Die Bibel sagt, von solchen wende dich ab, hab nichts mit solchen zu tun, grenze dich ab gegenüber diesem gesetzlosen falschen Christentum. Und dann auf der anderen Seite dürfen wir wissen, der Herr Jesus hat seinen treuen Überrest. Er hat diese 7000, die ihre Knie vor dem Baal nicht gebeugt haben, auch in dieser letzten Zeit. Ich finde es ganz ermutigend, und das will ich auch mal mit uns noch lesen, was im Propheten Malachi über diesen treuen Überrest prophetisch gesagt wird. Das ist natürlich unmittelbar bezogen auf den prophetischen Überrest der Juden in der Endzeit, aber es ist auch anwendbar auf uns, die wir den Überrest der Gemeinde in der Endzeit der Gemeinde bilden. Lasst uns mal Malachi 3 aufschlagen, ab Vers 13. Da redet der Herr zu den Juden der damaligen Zeit und zeigt ihnen, wie weit sie von ihm abgedriftet sind. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Also da sieht man, dass eben das Beispiel der Einfluss der Gottlosen sehr wohl einen Einfluss hat auch auf die Gottesfürchtigen. Dass es sie entmutigt, dem Herrn nachzufolgen und sie in Gefahr sind, sich für diese lockere, gesetzlose Schiene zu öffnen. Und dann geht es weiter. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Ja, das sind herausfordernde Worte, ihr Lieben. Das zeigt uns aber eines, dass Gott sehr wohl achtet auf jede gottesfürchtige Seele in seinem Volk. Dass Gott sehr wohl weiß, was die Gedanken unseres Herzens sind. Und er sieht es, wenn jemand den Herrn fürchtet. Er sieht es, wenn jemand Leid trägt über den Abfall, über die Gesetzlosigkeit, über die Unheiligkeit und Selbstverwirklichung unter den Gläubigen und in der Gemeinde. Und er segnet die Gottesfürchtigen in ganz besonderer Weise. Er hält seine Hand über uns. Wisst ihr, noch ist eine Zeit, wo man das nicht so deutlich sieht. Scheinbar floriert und blüht der Gottlose. Das ist ja die Anfechtung schon der Gottesfürchtigen im Alten Testament gewesen. Ja, denen geht's ja gut, denen ihre Gemeinden wachsen und unsere schrumpfen vielleicht. Ja, die haben Erfolg und wir haben Mühe, Anfechtung. Psalm 73, Asaf, ich denke, ihr erinnert euch, ja, der hatte genau das Problem. Warum geht es den Gottlosen so gut? Ja, weil Gott sein Gericht in der heutigen Zeit noch verbirgt und zurückhält. Aber das heißt nicht, dass es nicht kommt. Der Gottesfürchtige weiß es und handelt gottesfürchtig, auch wenn es scheinbar dem Gottlosen gut geht. Das ist die Glaubensprüfung. Ja? Wir wissen, dass einmal der Gottlose zur Rechenschaft gezogen wird und ein schreckliches Ende nehmen wird, dass aber der Gottesfürchtige am Ende gesegnet wird und Lohn empfängt von dem Herrn. Und das darf uns Ermutigung und Ansporn sein. Und da heißt es dann in Vers 19 von dem Tag des Herrn, von dem Tag des Gerichts. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Das ist so wichtig. Es kommt das Gericht über die Gottlosen, über die Sünder, über die, die ihr Christsein nur heucheln, und die in Wirklichkeit in Sünde leben und ohne den Herrn leben. Und deswegen auch ist diese Botschaft auch ein Aufruf, vielleicht an solche unter uns, die ein Stück nur Mitläufer sind, die noch nicht ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben haben, die noch keinen Frieden mit Gott haben. Wisst ihr, noch ist die Zeit der Gnade, noch ist die Zeit, wo man sich bekehren kann von diesem gottlosen Leben. Aber wenn einmal der Herr wiedergekommen ist, dann ist diese Zeit vorbei und dann kommt das Gericht. Und der Unterschied ist eben, das Gericht über die Gottlosen kommt, aber, Vers 20, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Also, wenn der Herr wiederkommt, dann werden wir als die Gerechten, die aus Glauben Gerechten, mit ihm in Herrlichkeit offenbart werden. Wir werden jubelnd uns freuen, auch wenn wir jetzt Zeiten des Leidens und der Schmach durchstehen müssen. Das glaubt der Gottesfürchtige und deshalb handelt er gottesfürchtig. Und ich möchte das verbinden mit einem Buch, mit einem Zitat aus dem 2. Petrusbrief im 3. Kapitel, das eigentlich ganz verwandt ist und ganz ähnlich diese Botschaft von dem Gottesfürchtigen und der Endzeit uns nahe bringt. Da geht es auch um den Tag des Herrn. Der Gerichtstag Gottes steht vor der Tür. Die Gottlosigkeit dieser Welt wird einmal beantwortet werden von dem feurigen Zorngericht Gottes. Aber noch wartet Gott zu. 2. Petrus 3, ab Vers 8 will ich mit uns auch noch lesen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Da gab es damals schon diese Warnung vor den Spöttern, die sagen, ja, wo soll denn der Gerichtstag Gottes kommen? Jetzt sind schon 2000 Jahre vergangen und es kam doch kein Gericht, da wird auch keines kommen. Und das ist ein ganz großer Trugschluss. Gott hat seinen Gerichtstag schon längst beschlossen. Und es gibt nur einen Grund, warum er nicht schon längst über diese gottlose Welt gekommen ist. Und das ist die Liebe und Gnade Gottes. Weil dieser heilige, gerechte Gott viel lieber begnadigt und Sünde vergibt, anstatt Sünder zu richten. Und deshalb wartet er zu, obwohl eigentlich die Gerechtigkeit Gottes schon längst verlangen würde, dass Feuer vom Himmel fällt über Sodom und Gomorra, über die Gottlosen. Er wartet zu, weil er noch möchte, dass etliche Seelen noch umkehren und Raum zur Buße haben. Ihr Lieben, was ist das für ein Wort? Wie groß ist die Gnade und Langmut und Barmherzigkeit Gottes? Und doch dürfen wir mit ihr nicht spielen. Sie kann morgen zu Ende sein. Wir wissen nicht, wann unser Leben beendet ist. Wenn man meint, ach, ich kann mich doch noch später bekehren, nächstes Jahr, dann ist es ein grober Trugschluss. Heute ist die Stunde, wo wir den Ruf der Gnade Gottes annehmen müssen. Ob wir morgen überhaupt noch leben, das wissen wir nicht. Und wann der Herr kommt, das wissen wir auch nicht. Er könnte heute noch kommen. Noch gibt es Raum zur Buße. Und noch wartet die Langmut Gottes. Aber dann heißt es in Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Also der Zorn Gottes ist ein verzehrendes Feuer. Deswegen heißt es ja in der Bibel, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und das wird einmal offenbar werden. Und es dauert nicht mehr lange. Diese Welt kann nicht mehr lange in ihren Gottlosigkeiten weitermachen. Der Tag des Herrn wird kommen. Und dann die Schlussfolgerung für uns Gläubige. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Also da wird ganz deutlich nochmal gesagt, was ist der Weg der Gottesfürchtigen in der Endzeit? Sie wissen ganz genau, dass diese trügerische Welt mit ihren ganzen verlockenden Angeboten, ob das jetzt das Internet ist und Computerspiele, ob das jetzt irgendwelche tolle Smartphones oder Autos sind, Technikspielzeuge oder was nicht alles, Modefirlefanz, all das wird in Bälde im Feuer Gottes vernichtet und vergehen. Das ist alles Gottlosigkeit, hat alles keinen Bestand vor Gott. Und deswegen brauche ich mich mit solchem Zeug auch gar nicht abgeben als ein gottesfürchtiger Christ. Ich werde mich von der Welt abgesondert, getrennt halten, wenn ich weiß, dass diese Welt in Kürze im Zorngericht Gottes untergehen wird. Oder? Das ist eigentlich nur vernünftig. Und genauso soll der Gottesfürchtige handeln, dass er in Gottesfurcht einen heiligen Wandel führt, einen abgesonderten, vor Gott wohlgefälligen Wandel, mitten in einem verdrehten und verkehrten Geschlecht, das immer mehr sich im Schlamm der Sünde suhlt. Das wird ja immer schlimmer und es wird immer öffentlicher und immer dreister. Und je mehr das in der Welt so ist, desto mehr müssen wir uns innerlich absondern, auch unsere Kinder davon absondern und ihnen deutlich machen, das ist der Sumpf des Verderbens. Wer sich in den hinein verschlingen lässt, der wird untergehen. Und wenn wir einen neuen Himmel und eine neue Erde erwarten, eine herrliche, strahlende, neue Schöpfung, in der keinerlei Sünde mehr ist, und wir dürfen Teil davon sein, dann werden wir uns auch in diesem Leben vor der Sünde und vor der Beschmutzung und Befleckung durch diese Welt hüten. Das ist jedenfalls die Schlussfolgerung des Geistes Gottes. Wir wollen vor ihm tadellos erfunden werden. Das Geheimnis eines gottesfürchtigen Wandels ist, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ja? Wenn ich mir bewusst bin, dass ich jeden Moment meines Lebens in der Gegenwart Gottes lebe, unter seinen Augen, unter seinen liebenden Augen, dann werde ich nicht sündigen, schmutzige, üble Dinge tun, Gott betrüben und enttäuschen. Dann werde ich bestrebt sein, in der Kraft und Gnade Gottes das zu tun, was ihm wohlgefällt. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Dazu brauchen wir die Gnade Gottes, die Kraft Gottes. Und er gibt sie uns doch so gerne. Im zweiten Petrusbrief Am Anfang sagt der Apostel, seine Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum gottesfürchtigen Wandel nötig ist. Das haben wir durch den Heiligen Geist, durch den Herrn Jesus. Wir müssen es nur ausleben. Und wenn wir es ausleben, dann wird ein wunderbarer Lohn in der Herrlichkeit auf uns warten. Und das ist unser Trost. Ich möchte schließen mit den letzten Versen des 2. Petrusbriefes. Da heißt es in Vers 17 und 18, ihr aber Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Also wir müssen wachsam sein in der Endzeit. Wir müssen uns selber prüfen, auf uns Acht haben und schauen, dass wir uns nicht anstecken lassen von diesem verführerischen Gift der Gesetzlosigkeit, der Gottlosigkeit. Und dann heißt es in Vers 18, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das ist das Gegengewicht, dass wir immer mehr den Herrn Jesus kennenlernen, seine Gnade tiefer erfassen, die uns heiligt und reinigt, die uns Kraft gibt, gegen den Strom zu schwimmen in dieser Endzeit. Und dass wir ihn immer mehr erkennen, unseren wunderbaren Retter, der sich aus Liebe für uns hingegeben hat, der auferstanden ist aus den Toten und seine Auferstehung gibt uns Sieg und Kraft. Der Herr Jesus hat den Satan besiegt, die Welt besiegt, die Sünde besiegt, das Fleisch besiegt durch sein Kreuzestod und seine Auferstehung. Und die Bibel sagt, ihr habt an diesem Sieg Anteil. Ergreift ihn im Glauben, lebt ihn aus und dann werdet ihr überwinden und mehr als Überwinder sein. Und wir dürfen alles, wir können alles erlangen durch den, der uns stark macht, den Herrn Jesus. Und diese Vollerkenntnis des Herrn, das wünsche ich uns, dass wir darin zunehmen. Und dann schließt der Apostel, ihm, dem Herrn Jesus Christus, sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Damit möchte ich schließen und noch einladen zum Gebet.